Willkommen zu Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast.
Bilanz, Gold, Staub und Dreck.
Dekadenz, Armut, Asphalt und Licht. Arne Krasting von Zeitreisen
und Else Edelstahl von Bohème Sauvage
nehmen euch mit auf eine Zeitreise in die Weimarer Republik.
Sie ist mondän,
verrucht,
frivol,
radikal,
modern
und bittersüß.
Tanzt mit uns auf dem Vulkan.
Hallo und herzlich willkommen zu der Sonderfolge Musikalischer Salon aus dem Romanischen Café. Eine Sonderfolge aus dem einzigen und natürlich traurigen Grund, dass ihr, werte Hörer und Hörerinnen, bis auf das eben gehörte Intro auf die bezaubernde Stimme meiner Podcast-Partnerin Else verzichten müsst. Else lässt schon grüßen und erholt sich momentan von den Veranstaltungsstrapazen der letzten Monate, bevor wir uns dann neuen Folgen widmen. Die wird es geben. Einige haben schon gefragt, ob das Gold tatsächlich noch weiter staubt. Es wird. Aber um euch die Wartezeit ein bisschen zu verkürzen, wird es jetzt eben diese Sonderfolge geben. Ich habe nämlich bei dem Salonabend im Romanischen Café einfach mein mobiles Fernsprechgerät als Aufnahmegerät verwendet, was qualitativ sicherlich nicht ganz an das von euch gewohnt herankommt, aber die Inhalte werden euch hoffentlich überzeugen. Worum geht es? Das Romanische Café kennt ihr aus der Folge 35, der Ort, wo fast alle Künstler mit Rang und Namen und auch einige ohne Rang und Namen zusammengekommen sind. Das bekannteste Caféhaus in Berlin, zu dem es seit Januar ja eine Ausstellung im Europacenter gibt. Dort im Romanischen Café wurde diskutiert, gestritten, gezeichnet, geschrieben. Es wurden Pläne geschmiedet und Verträge ausgehandelt. Es wurde getrunken und eher schlecht gegessen. Aber Musik wurde nicht gespielt. Kein Tanzorchester spielte auf, es gab nicht mal ein Klavier. Trotzdem, Musik war im Romanischen Café allgegenwärtig, waren doch Komponisten, Lieder, Schreiber, Sänger, Musiker unter den Stammgästen. Daher kamen mir und dem allseits bekannt und beliebten Musikexperten Stefan Wuthe die Idee, einen musikalischen Salon anzubieten. Mit Musik von Gästen des Cafés, über das Romanische Café und über die Umgebung. Stefan hat sein Grammophon und seine Schellackplatten mitgebracht und wir haben Geschichten dazu erzählt. Die sollt ihr jetzt gleich hören, aber zuvor noch zwei erfreuliche Nachrichten aus und über die Ausstellung zum Romanischen Café. Dank der Förderung der Lotto-Stiftung Berlin ist sie bis Januar 2025 verlängert worden. Und dank der Unterstützung von vielen sehr netten Menschen wird im August ein Ausstellungskatalog erscheinen. Wir haben dafür ein Crowdfunding gestartet, das die erste Hürde erreicht hat. Wir können jetzt also nicht mehr zurück. Bis zur zweiten Hürde, die uns hilft, noch mehr der Produktionskosten zu decken, fehlt noch etwas. Falls ihr also als allererster ein Buch haben möchtet, könnt ihr das über den Link in den Shownotes bestellen und dem Projekt damit helfen. Jetzt aber schalte ich zu unserem musikalischen Salon und wir ersparen euch dabei die etwas lang geratene Begrüßung, Vorrede und den nicht enden wollenden Applaus. Also medias res, viel Spaß. Ja, heute haben wir 10 Platten dabei, hatte ich so gezählt.
Ja.
Wir haben
minimalistisch. Ja.
Und wir haben 14 verbürgte Gäste des Romanischen Cafés, die in dieser Musik auftauchen. Und
das weißt du jetzt.
Das weiß ich, ja. Das habe ich gezählt und die wollen wir alle vorstellen. Und ich würde sagen, ich übergebe dir die erste Platte oder das erste Stück.
Es handelt sich tatsächlich um den schönen Tango von Kurt Schwabach und einem sogenannten Fred Sunny, der gar nicht Fred Sunny hieß, aber dazu kannst du mehr erzählen. Hm. Und Mann hat er noch mitgeschrieben, der später noch Mann trägt rot, wenn man verliebt ist, komponiert hat. Also Kurt Schwabach ist also der Autor dieses schönen Tangos auf der Terrasse vom Romanischen Café. Der ultimative Tango von 1931, Dezember 31 aufgenommen. So ein Riesenhit, Smash-Hammer-Hit, dass man den heute natürlich an jeder Ecke immer noch kennt und singt. Nein, die Platte ist extrem rar und trotzdem sehr, sehr amüsant und sehr schön. Ich finde es ja immer spannend, wenn Autoren oder Komponisten ihre eigenen Werke spielen, weil noch originaler geht es ja gar nicht. Es ist immer sehr schwierig, wenn man jetzt so einen Filmschlager hört, Lillian Harvey singt es im Film von Werner Richard Heimann. Ist das jetzt eigentlich das Original? Weil 4 Wochen vorher hat es das Tanzorchester Bernadette auch schon aufgenommen. Ist das von der Zeit her originaler oder ist jetzt die Filmbesetzung das Original? Das sind immer so die Fragen, die sich stellen. Aber wenn jetzt der Autor selber singt, muss es einfach original sein. Ne? Von daher sehr schön. Was mir gefällt bei dieser Aufnahme ist, Kurt Schwabach muss ein sehr moderner Typ gewesen sein. Der hätte das ohne weiteres heute genauso gesungen. Der klingt einfach sehr frech und sehr berlinisch und das passt einfach gut zum romanischen Café, wobei es geht um Tee.
Hm.
Ja, reim dich oder ich fress dich.
Wissen Sie, ich habe ja schon allerhand erlebt, aber was mir neulich passiert ist, das muss ich Ihnen erzählen. Zu anderen Knaben nicht für Bummelei zu haben, abends sind sich immer zu Hause. Denn bei dem sogenannten Abenteuer wird doch nur der Abenteuer, weiter kommt dabei nichts heraus. Aber neulich sah ich eine und sie hatte so viel Charme. Da wurde ich gleich um eine Nuance blasser, bumm, lag mein Prinzip im Wasser und mein armes Herz schlug Alarm. Auf der Terrasse vom romanischen Café, da lernt ich kennen eine süße kleine Fee. Sie kam per Zufall an meinem Tisch vorbei und fragte schüchtern, ist ein Plätzchen noch frei? Auf der Terrasse, da verliebt ich mich im Nu. Sie hob die Tasse und ich lächelte ihr zu. Und seit der Zeit, meine Herren, trink ich so gern täglich meinen Tee auf der Terrasse vom romanischen Café.
Die Nummer hat Potenzial. Ne?
Ja, mit dem Tee sind wir uns nicht so sicher, aber auf Kaffee nochmal mit Kaffee reimen ist halt irgendwie blöd. Ne? Insofern muss er den Tee da irgendwie mit reinbringen. Ich bin sicher, er hat keinen Tee getrunken, aber gut, lassen wir es dabei. Ja.
Wenn man jetzt sich die Autoren anguckt, die diesen Tango entworfen und konzipiert haben, dann landet man bei der ganzen Tragik der deutschen Kulturgeschichte ab 1933. Es handelt sich um 3 jüdische Autoren. Kurt Schwabach ist dann erstmal nach Österreich gegangen und über Prag und Budapest dann letztendlich abgeschoben worden nach Palästina. Ihm glückte dann noch irgendwie die Ausreise. Er ist zurückgekommen 1949 nach Deutschland, kämpfte um Rehabilitation, wurde tatsächlich auch eingesetzt bei der GEMA, aber war einfach durch diese Tortur und diese Erfahrung und das Drama so depressiv, dass er 1965, glaube ich, Selbstmord beging in Hamburg. Paul Mann ist der einzige von den dreien, der eben vorher noch für Renate Müller 1932 im Film diesen schönen Schlagermann trägt rot, wenn man verliebt ist, komponiert hatte. Er ging nach Amerika und hat dort also tatsächlich in New York eine Karriere aufbauen können. In erster Linie als Pianist und als Musiklehrer, aber er war seinem Beruf treu geblieben. Ihm glückte die Emigration. Und Frezani, da hast du was zu erzählen, ne? Über Herrn Sonnenschein, wie er eigentlich hieß.
Er hieß eigentlich Siegfried Sonnenschein, ja genau. Das Frezani war sein Künstlername und er ist dann 1938 emigriert nach Shanghai und dann verschiedene Stationen, USA, kam wieder zurück und dann wieder USA. Und unsere Geschichte ist eine sehr schöne. Wir haben nach diesem Lied gesucht, oder Katja hat nach diesem Lied gesucht und ist auf deinem YouTube-Kanal gelandet. Genau. Und dort war dann unter diesem Lied, das du da eingespielt hast, war ein Kommentar von einer Frau, Susanne Sonnenschein. Vor 3 Jahren war das. Die schrieb, ich bin die Tochter von Siegfried Sonnenschein, der dieses Lied komponiert hat. Er musste einen anderen Namen annehmen, Fred Sonny. Er musste 1939 vor den Nazis fliehen nach Shanghai, wo er 8 Jahre ausgeharrt hat. Nur zu sagen, ohne ihn wäre dieses Lied nicht entstanden. Und das war das Erste. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen zu dieser Susanne Sonnenschein. Und nicht nur, dass dieser Kontakt geglückt ist. Als wir hier die Ausstellung eröffnet haben am 5. Januar, war sie da. Sie war nicht nur da, sie hat auch ihre Kinder mitgebracht. Und die haben dann musiziert. Und die haben dieses Lied uns, ja, präsentiert und wir haben viele Tränen wir haben Rotz und Wasser geheult, muss man sagen.
Es war einfach sehr berührend, ja.
Es war wirklich sehr berührend, dass die Enkelkinder, die ihren Großvater Siegfried Sonnenschein nie kennengelernt haben, über diese Veranstaltung, über dieses späte Zusammenführen wieder eine ganz andere Beziehung zu ihm aufbauen konnten. Das war wirklich sehr berührend. Und da hinten könnt ihr, wie gesagt, das Original hätte ich jetzt gerne gesagt, aber das hast du ja nicht rausgegeben.
Nee, weil ich muss es ja heute vorspielen.
Richtig, also richtig, genau.
Also wenn es in der Vitrine ist, ist es natürlich dramatisch.
Und es sieht aus wie das Original.
Genau, es ist also akkurat nachempfunden. Aber was du gerade erwähnt hast, finde ich halt so spannend, immer diese Mosaiksteine, die sich schließen. Also wenn man nach außen geht und sagt, ich bin Sammler, aber ich habe hier was gefunden, finde ich ganz spannend. Kennt es jemand, kann jemand weiterhelfen? Da können die absurdesten, merkwürdigsten, tollsten Kontakte entstehen. Und das ganz Grandiose ist, wir haben ja als nächste Nummer einen Aufhänger uns ausgesucht, der mit der Gegend zu tun hat. Und zwar ist hier in dieser Gegend um das romanische Café, um die Gedächtniskirche herum, waren ja lauter Bars, lauter tolle Tanzlokale, aber auch ganz viele Kinos. Und es gibt den wunderschönen Filmschlager von 1932, Wenn ich sonntags in mein Kino gehe. Aus dem Film Ich bei Tag und Du bei Nacht. Was ist das für ein lustiger Film? Ich bei Tag, Du bei Nacht. Was heißt denn das? Das ist ganz einfach. Käthe von Notch als Schauspielerin und Willi Fritsch als der Hauptstar des Films machen beide eine Führung im Schloss Sanssouci und vergucken sich so ein bisschen ineinander und verbummeln und verlieren den Kontakt zur Gruppe und werden eingeschlossen. Sie müssen in Sanssouci übernachten. Dürfen müssen. Es ist nicht geheizt. Also es war nicht sehr bequem, aber sie haben dort übernachtet und dann stellen sie auf einmal fest, sie wohnen ja in derselben Straße. Ach nein, aber auch in demselben Haus. Nein, sogar im selben Zimmer. Und dann stellen sie fest, sie teilen sogar dasselbe Bett. Er am Tag und sie bei Nacht.
Das Phänomen der Schlafgänger, genau, wie es heißt, was in Berlin, muss sagen, natürlich traurigerweise so weit verbreitet war, dass eben die Betten rund um 24 Stunden genutzt werden mussten. So waren sie wenigstens immer schön warm.
Ja.
Und es Zahlen, also es war wahrscheinlich im 1920 gab es etwa 200.000 Schlafgänger, die also wirklich dieses Modell genutzt haben, dass sie tagsüber gearbeitet haben, nachts geschlafen haben. Der andere hat nachts gearbeitet und tagsüber geschlafen in demselben Bett.
Ja. Also man rückte damals schon sehr viel dichter zusammen als heute. Also heute ist klar, es gibt einen Wohnungsmangel in Berlin, aber wenn man es vergleicht mit der Zeit vor 100 Jahren, jammern wir so gesehen eigentlich auf sehr hohem Niveau. Obwohl es macht auch Spaß zu jammern und sich zu freuen, wenn man doch die Bude gekriegt hat. Also umso schöner, dass wir so leben können, wie wir leben. Jetzt kommt aber das tolle nächste Mosaiksteinchen, weil dieser wunderschöne Filmschlager, wollen wir uns den erst anhören und dann?
Ja, wir hören uns erst an und dann.
Und dann gibt es noch was ganz, ganz Faszinierendes hier. Das ist jetzt hier also die Aufnahme von Willi Fritsch mit einer Gesangsgruppe, die hieß die Melody Gents.
Zu Willi Fritsch muss ich natürlich gleich auch noch was sagen.
Das kannst du gerne machen. Und ich finde sie sehr geglückt, einfach durch diese Gesangsgruppe.
Ja, die macht echt Spaß. Ist die Woche, die ich montags überschau, auch die nächste Woche wieder ist genau so flau, man hat vom Leben fast nichts. Man denkt denn bloß das schöne Leben für mich an, was mir bleibt in trüben Tagen ist nur das. Und wann ein kleiner Schimmer des Lichts, wenn ich sonntags in mein Kino geh und im Film die feinen Leute seh, denk ich immer wieder, könnt ich mal, ach könnt ich mal genau so glücklich sein. Alle Tage Sex und Kaviar und ein Auto und ein Schloss sogar. So was wünsch ich mir schon lang in meinen kühnsten Träumereien. Auf dem 75 Pfennig Platz seh ich mich nach einem süßen Schatz, der genauso wie im Film am Schluss mich glücklich machen muss. Wenn ich sonntags in mein Kino geh und den Himmel voller Geigen seh, träum ich noch am Montag früh einmal ebenso wie die, doch zu sowas kommt man nie.
Jo, auf dem 75-Pfennig-Platz. Das müssen wir nochmal schaffen. Ja, wir machen. Schön, wenn so Platten applaudiert werden. Ja, ja. Wir machen immer so alles häppchenweise, ne? Also ja. Ich wurde freundlicherweise vorgestellt. Ja. Kuratorin wurde vorgestellt. Du bist noch gar nicht vorgestellt worden, ne? Also ich, es handelt sich hier um Arne Krasting, einen der Mitkuratoren und liebenswerter Podcast-Betreiber und Ideengeber. Und wir haben einfach gesponnen von wegen, man müsste hier gemeinsam was machen. Und dann passiert es jetzt. Also, Arne Krasting, willkommen.
Danke. Ich habe es vergessen, mich selbst vorzustellen, aber...
Macht man so ungerne, von daher ist ja alles gut. Ja.
Erstmal Willi Fritsch. Willi Fritsch hat gesungen. Wie fanden Sie das so stimmlich?
Das ist doch ganz hübsch. Also früher klang er nicht so gut.
Nee, ja, also man muss sagen, ja, er hat, das war ein bisschen schwierig. Ne? Er hatte das Superlativ, dass er der Erste war, der in dem ersten deutschen Stummfilm den ersten Satz sprechen musste. Ich meine, das ist so Guinness Buch der Rekorde. Ja. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand hier in dieser Runde weiß, wie der erste Satz des ersten deutschen Tonfilm, Melodie des Herzens heißt. Er ist ungarischer Husar, sitzt in einem Stall, neben ihm seine Geliebte. Der Stall ist allerdings leer, kein Pferd. Und dann kommt's. Er sagt, ich spare nämlich auf mein Pferd. Ich war nicht sicher, ob ich den Film noch weitersehen wollte, aber nein.
Es ist ein Satz der Weltgeschichte. Ähnlich wie dieser Welthit auf der Terrasse vom Romanischen Café. Also ja, wir sind ja mit Berühmtheiten umgeben, das ist beeindruckend.
Und die Frage ist, war Willi Fritsch im Romanischen Café? Denn wir, das Projektteam, sammelt, seitdem wir ja diese Idee haben, nach Leuten, die verbürgt hier im Romanischen Café Gäste gewesen sind, in diesem berühmtesten Café aus der Stadt. Wir haben jetzt 420, 30, glaube ich. Okay. Bei ihm wissen wir es nicht genau. Und ich habe gestern nochmal für unseren Auftritt heute nachgefragt bei der Willi Fritsch-Expertin Heike Goldbart, die hat auch ein großartiges Buch geschrieben über ihn. Ja. Und sie sagte auch, es ist nicht verbürgt, aber, ich zitiere, dass Willi Fritsch im Romanischen Café war, denke ich eher nicht. Er war ja böse gesagt nicht der Hellste. Und die Gespräche dort waren ihm sicher zu hoch. Ich hoffe, das sieht mir Heike nah. Es hat sogar ihr Sohn, Thomas Fritsch, hat gesagt, dass es schwierig war, sich mit seinem Vater zu unterhalten, weil er hatte eigentlich nur zwei Themen. Das waren Autos und Boxen. Wobei ich sagen muss, mit den Themen wäre er hier vielleicht auch gar nicht so schlecht aufgehoben gewesen, weil Boxen, das war ja ein wichtiges Thema im Feuilleton der Weimarer Republik. Und alle haben sich darüber geschrieben. Und wer war hier? Max Schmeling. Der ist verbürgter Gast des Romanischen Cafés. Also wir haben es noch nicht nachweisen können, aber ich finde, Willi Fritsch hätte auch hier einen Platz verdient gehabt.
Ja, und wie gesagt, die Gegend war voll mit Kinos, also von daher passt es. Ja. Und wen wir heute hier im Romanischen Café haben, in der Nachfolgestelle, da erlaube ich mir jetzt einfach, dir das Wort aus dem wegzunehmen. Weil der Komponist dieses wunderschönen Schlagers und vieler anderer Hits, die wir kennen, stellte sich häufig vor mit seiner Visitenkarte, auf der dann wohl stand, Sie kennen mich nicht, aber Sie haben viel von mir gehört. Es handelt sich um Werner Richard Heimann und seine Tochter Elisabeth ist heute hier zu Gast. Ich möchte mich gerne kurz nach vorne bitten.
Ja, und der ist verbürgt. Werner Richard Heimann war im Romanischen Café gewesen. Sicher, ja.
Aber ich habe jetzt noch eine Kurt Schwabach-Geschichte.
Gerne.
Ich habe ihn als Kind gekannt und Kurt Schwabach hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Da war ich ungefähr 5 oder 6 Jahre alt. Ich habe ihm erklärt, das geht nicht, weil ich heirate meinen Papi. Und wenn ich ihn fertig geheiratet habe, dann heiratet er mich.
Ja, wir hatten ja mal gesprochen über, als wir, glaube ich, dieses Kaffeehaus-Thema hatten, ob er hier gewesen ist. Und sagt, natürlich ist er hier gewesen, Kaffee, na klar. Er hat sogar was darüber geschrieben. Und zwar nicht nur über das Café, sondern viel, viel größer über die Kaffeehauskultur generell. Ein großartiger Text.
Es ist ein schöner Text. Ich lese jetzt als Tochter die Worte meines Vaters. Es ist ein kleiner Exkurs über das Kaffeehaus. Es gab damals eine Einrichtung, die es heute kaum noch oder gar nicht mehr gibt, deren überragende Bedeutung für das künstlerische und geistige Leben kaum überschätzt werden kann, das Café. In fast allen großen Städten gab es Kaffeehäuser oder kleine Restaurants, in denen sich regelmäßig geistige Elite eines Landes zu treffen pflegte. Wie die Rotarier oder die Schlaraffen, wenn sie in eine fremde Stadt oder in ein fremdes Land kommen, ihre Versammlungslokale, ihre Treffpunkte haben, brauchte ein junger Schriftsteller, Maler oder Musiker nur in ein solches Café zu gehen, um dort über kurz oder lang alle Leute zu treffen, die für ihn künstlerisch, menschlich, geschäftlich wichtig und interessiert waren und werden konnten. In Wien war es das Café Zentral oder das Café Herrenhof, in Paris La Rotonde und später das Café Le Deux Margaux, in Berlin das Café des Westens und später das Romanische Café. Wenn man die Leute nicht kannte, war einer da, das wärst sicher du gewesen oder du, der von dir gehört hatte, der dich nun überall einführte, der dir sagte, an welchen Tagen welche Leute um welche Zeit dort sein würden und der dich mit einem Schlage mit allen Leuten bekannt machte, die du kennenlernen wolltest oder solltest. Es waren geistige Treffpunkte allerersten Ranges. Es war gleichzeitig auch geistige Börsen. Es war fast unvermeidlich, die Leute zu treffen, mit denen du zumindest geistig eine Sprache sprachst. Und durch das Vorhandensein dieser Lokale ist es zu erklären, dass gewisse Kunststile, Probleme, Geschmacksrichtungen in ganz Europa verbreitet waren und mehr oder minder gleichzeitig auftauchten. Kein Wunder also, dass man den größten Teil seiner Zeit dort zubrachte, diskutierte, Pläne schmiedete, polemisierte. Da saßen wir nun also und prägten in aller Unbescheidenheit, sei das mal gesagt, das künstlerische Gesicht der Epoche, nicht nur das künstlerische, sondern sehr oft auch das politische.
Ja.
Danke.
Ja, eigentlich ist es auch eine Überleitung zum nächsten Lied, weil den Komponisten hast du auch kennengelernt. Du hast ihn ja noch, Friedrich Holländer noch getroffen.
Ja, gut,
getroffen.
Ja, war oft Weihnachten bei uns und genau.
Und du saßt unter dem Tisch.
Nein, das saß ich nicht. Ich saß vor meinem Kaufladen. Ich hatte einen Kaufladen und ich habe mich sehr bemüht, dass er mir irgendwas abkauft.
Ah, aber er war geizig und hat...
Ja, er war etwas... er hat echt Schwierigkeiten gehabt, was er da kaufen soll. Ich hatte Persil, so kleine Packungen, Süßigkeiten.
Und drin mit Puffreis? Oder?
Natürlich.
Ja, toll.
Aber keine Schellackplatten.
Nee, nein, die hatte ja mein Vater. Die hatte mein Vater, aber mein Vater war schlauer. Mein Vater hat gefragt, ob ich Notenpapier zu verkaufen hätte. Und dann habe ich gesagt, das dauert ein bisschen, wir werden das herstellen und wenn er Geduld hat, wird er das nächste Woche kaufen können. So war es dann auch.
Ach,
toller Laden, ja. Ja, ja, großartig.
Also dann viel Vergnügen mit Friedrich Holländer.
Dankeschön. Es gibt noch eine Kleinigkeit, weil das hast du gerade erwähnt, liebe Elisabeth, der zuerst das Café des Westens und dann später das Romanische Café. Da habe ich aufgeschnappt, da gibt es eine wunderschöne kleine Geschichte zum Café des Westens und dem Romanischen Café, weil das Café des Westens, auch mit Rosa Faletti und ihrem Kabarett Größenwahn, wurde genannt Café Größenwahn. Dort saßen sie alle, die ganzen Döblins und Kers und Kästners.
Und Mühsams
und
Benz und ja,
ja. Und es kam dann dummerweise in der frühen Nachkriegszeit, gleich nach dem Ersten Weltkrieg, die Anweisung des neuen Inhabers des Cafés, die Kellner mögen doch bitte sofort kassieren, weil die Leute können nicht 3 Stunden bei der Tasse Kaffee für 20 Pfennig sitzen. Und die Kellner haben dann angefangen, sofort zu kassieren. Und das ging diesen Künstlern, die ja gerne Zeit totschlagen wollten und Kontakte knüpfen wollten, ziemlich auf den Geist. Und daraufhin hat man sich verabredet. Muss man sich vorstellen, es war wohl an einem Septembermorgen, haben sich dort 300 der führendsten Künstler Berlins, Deutschlands dort verabredet und getroffen. Jeder hat eine Tasse Kaffee bestellt. Sie haben sofort die 20 Pfennig auf den Tisch gelegt, einmal dran genippt und dann sind 300 Leute aufgestanden, einmal im Kreis durch den Saal gegangen, die Treppe runter, über den Kurfürstendamm, weil es war abgesprochen mit dem fast vor der Pleite stehenden romanischen Café. Sie haben ein neues Domizil. Es gab also einen Flashmob. Und die Künstler sind wirklich hierher gewandert ins romanische Café. Das Café des Westens hatte danach permanent Besitzerwechsel, ist nie wieder berühmt geworden. Und das romanische Café war als Institution geboren. Also das Ganze passierte durch Aufmüpfigkeit der Künstler, die sich einfach so eine Behandlung nicht bieten lassen wollten. Toll.
Ja. So oder ähnlich hat es sich abgespielt.
Ja, ist doch grandios. Jetzt kommen wir zu Friedrich Holländer, der auch im romanischen Café saß.
Häufig, ja.
Wer ist Friedrich Holländer? Friedrich Holländer ist der Sohn eines ganz berühmten Komponisten, Viktor Holländer. Viktor Holländer hat am Metropoltheater Jahresrevuen komponiert. Viktor Holländer war sehr aktiv am Theater des Westens, hier gleich um die Ecke in der Kantstraße. Und Viktor Holländer hatte halt diesen Sohn, der sehr, sehr talentiert war, aber weniger in Richtung Operette ging, sondern so die moderne, neue Musik ganz toll fand, nämlich den Jazz und auch das Kabarett. Jazz hat man damals in Deutschland gesagt. Jazz ist so der internationale Begriff, aber damals sprach man von Jazz. Und Holländer hat sich selber als Jazzmusiker und als Autor und Komponist für Kabarett auch sehen wollen und sich beworben bei diversen Stellen, hat auch so erste Erfolge schon Anfang der 20er Jahre gehabt und traf auf gleichgesinnte jüdische Musiker, die gesagt haben, wunderbar, wir könnten dich als Pianisten auch gebrauchen. Diese Band war eine reine Studentenleihenkapelle und sie wussten nicht, wie sie heißen sollten. Dann haben sie quasi ausgelost, jeder hat seinen Namen auf den Zettel geschrieben und in den Hut geworfen. Und dann wurde gezogen und durch Zufall zog man den Namen Stefan Weintraub. Dann waren es also die Weintraubs Syncopators. Und auf den allerersten Schallplatten, die diese Band, die innerhalb kürzester Zeit berühmt wurde, weil die haben so schrägen Jazz gespielt, der berühmte Sohn des berühmten Komponisten musste natürlich auf der Schallplatte. Deshalb steht auf den ersten Schallplatten Friedrich Holländer mit seinen Weintraubs Syncopators. Damit hat man 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, Friedrich Holländer hatte sich verguckt in die Kabarettistin, Schauspielerin Blandine Ebinger, hat ihr auch in der schon frühen Nachkriegszeit 1921, 22, 23 zur höchsten Inflationszeit Chansons gewidmet, und zwar ein Liederzyklus des armen Mädchens. Mit Baumle, mit der Bene vor mich hin und so. Ach, ein ganz, ganz schwerer, starker Tobak. Sehr anstrengend und ja, traf damals den Zeitgeist. Das arme Mädchen mit Schwindsucht aus der Ackerstraße steht auf der Kabarettbühne. Blandine Ebinger war allerdings die Tochter eines sehr erfolgreichen Nervenarztes am Roseneck. Das Roseneck war die teuerste Wohngegend von Berlin. Also von daher, sie konnte gut schauspielern, ne? Sie konnte zum Theater. Jetzt hat Friedrich Holländer zum Glück nicht nur Lieder für ein armes Mädchen geschrieben, sondern auch was die moderne Frau zeigt und ihre Extravaganzen. Und ich habe hier eine Platte dabei, die ich einfach unglaublich liebe, wo ich so glücklich war, dass ich sie kriegen konnte. Hm. Diese Chanson kannte ich allerdings, bevor ich von Blandine Ebinger und am Flügel sitzt Fritz Holländer, war noch so jung, der hieß aber Fritz, noch nicht Friedrich. Fritz Holländer begleitet sie, hat das selber geschrieben, Text und Musik. Ich hörte es von Desiree Nick und dachte so, wie toll, wer hat ihr denn dieses Lied auf den Leib geschrieben? Nein, dann habe ich später erfahren, das ist also ein altes Chanson. Also Desiree Nick kann dieses Lied auch sehr glaubhaft verkörpern. Das heißt, die hysterische Ziege.
Ich habe schon 7 Männer ins kühle Grab gebracht. Erst habe ich mir mit Henna die Haare rot gemacht. Dann wollte ich auch mal blonde, dann waren sie wieder grün. Ich bin die hysterischste Ziege von ganz Berlin. Ich weiß nicht, was ich möchte. Ich möchte nicht, dass ich weiß. Im Sommer ist mir frostig, im Winter ist mir heiß. Mensch, bin ich hysterisch. Eben lache ich, bumm dabei sich und schon schrei ich wie am Spieß. Ich bin albern, ich bin breit, ich bin zu sehr, wie finden Sie? Ich bin krank, ich bin gesund, mal hab ich das, mal hab ich dies. Ich bin albern, ich bin breit, ich bin zu sehr, wie finden Sie? Ich bin albern, ich bin breit, ich bin sehr, ich bin sie. Himmels willen kein eigenes, ein schreckliches zum Kind. Will das man klapper, klapper, dann will es wieder nicht. Dann hat es sich besaffert, das wäre was für mich. Es weiß nicht, was es möchte, am Tage und bei Nacht. Immer was Böses dächte, hat es sich nass gemacht. Mensch, ist das gezählt, oh. Eben lacht es, Buster weint es und schon schreit es wie ein Spiel. Ich bin albern, ich bin reißend, ich bin bewehr, wir finden lieb. Man ist krank, man ist gesund, man hat es satt, man hat es lieb. Ich bin albern, ich bin reißend, ich bin bewehr, wir finden lieb. Ich bin albern, ich bin reißend, ich bin bewehr, wir finden lieb.
Ja, die hysterische Ziege. Herrlich. Friedrich Holländer und Blandine Ebinger hatten sich allerdings schon Anfang der 30er Jahre wieder getrennt, blieben immer noch künstlerisch miteinander verbandelt, aber die Ehe war gescheitert. Es gab aber aus dieser Ehe eine Tochter und das war die erste Frau von Georg Kreisler.
Ah.
Ja, also schließen sich 1000 Kreise immer wieder. Und Friedrich Holländer ist dank des Erfolges des Films Der blaue Engel, wo er mit seinen Weintraub-Synkopäters die Musik liefert und die Stücke komponiert hat, wobei Peter Kreuder hat diese Stücke dann arrangiert, damals für die Weintraubs, und orchestriert. Aber Friedrich Holländer ist quasi mit Marlene Dietrich nach Hollywood gegangen und hat dann dort gleich ab 1930 andere Filme mit musikalischer Ausstattung beglücken können und hatte sich in Amerika innerhalb kürzester Zeit einen Namen gemacht. Und das zog sich also quasi bis zum Ende seines Lebens hin.
Und die beiden haben ja auch lange zusammengearbeitet. Also es ist herrlich, wenn man dann, wenn man Blaue Engel kennt und dann guckt man sich um den Western an aus den 50er Jahren und hat dort auch Marlene Dietrich und Friedrich Holländer.
Ja, ja?
Oder ich, Boys in the Backroom oder solche Sachen. Das spielen wir jetzt nicht ein, weil das passt dann wirklich nicht in die Zeit. Aber nee, ich finde es großartig.
Found Affair zum Beispiel, ja. Gleich die frühe Nachkriegszeit in Berlin. Und dann sind so Barszenen, Marlene Dietrich jetzt dann eben schon sehr gesettelt, ne, und tritt dann auf und singt Chansons von Holländer. Und Holländer sitzt am Klavier und begleitet sie. Das ist alles ganz toll. Man begegnet diesen Leuten immer wieder. Ja.
Jetzt kommen wir zu was ganz anderem.
Ja.
Kein Lied, sondern es ist so dramatisch, ja.
Ja.
Deshalb ist es in der Mitte der Veranstaltung.
Zwei Autoren sind hier auf einer Platte vereint. Das ist eine Platte, Kulturabteilung, Artifon Rekord, Die Neue Truppe. Die Neue Truppe war ein politisches Label von Alfred Bienert gegründet, Erich Weinert und sonst, wer ist hier drauf zu hören. Und hier ist es tatsächlich Gottfried Benn, der berühmte Autor und Dichter, der seine Totenrede für Klabund spricht. Klabund war ein befreundeter Dichter, verheiratet mit der Schauspielerin Carola Neher. Und Klabund hatte eine nicht ausgeheilte Tuberkulose, erkrankte an einer Lungenentzündung und wurde deshalb auf Kur nach Davos geschickt, wo er nach wenigen Monaten verstorben ist. Seine Frau Carola Neher hat ihn dorthin begleitet, hat für diese Begleitung die Proben zur Drei-Groschen-Oper abgebrochen. Für Carola Neher, die Programme waren bereits gedruckt, in den Programmen steht tatsächlich als Seeräuber Jenny Carola Neher verzeichnet. Es gibt auch Schallplattenaufnahmen von Carola Neher als Seeräuber Jenny. Aber sie konnte ja nicht einspringen, weil sie ja mit ihrem Mann in Davos war und die Sterbebegleitung gemacht hat. Also wurde die Rolle von Kurt Weils Frau Lotte Lehnert übernommen. Carola Neher ist dadurch quasi eine Weltkarriere leider entgangen, aber ja, unvergessen. Ja, Klabund und Gottfried Benn stammten beide aus Krossen. Ich kann es nicht aussprechen.
Krosno-Ozuranskie, ich kann es auch
Dankeschön.
Nicht
aussprechen. Dankeschön. Ja. Es liegt in Polen, auf der polnischen Seite der Oder, etwas südlich von Frankfurt-Oder. Der Dichter Klabund hieß eigentlich ganz anders, nämlich Alfred Henschke. Und das ist ja für einen Dichter so ein trivialer Name. Er hat sich aber selber als Wanderpoet verstanden und definiert. Deshalb hat er gesagt, er ist der Klabautermann und er ist ein Vagabund. Und aus Klabautermann und Vagabund wurde Klabund. Die Kurzform. Ja,
hören wir jetzt die ersten 30 Minuten der 60 Minuten.
Nein. Ja, so in etwa. Nein, hören wir uns ein kleines Stückchen an.
Ich hoffe, es ist großartig, diese Stimme von Gottfried Benn, diesem großartigen Dichter und Arzt, dazu komme ich gleich noch, einfach zu hören. Das ist ein ganz fantastisches Tondokument, was du uns da
präsentierst. Hoffen wir mal, dass sie durchspielt. Die Platte hat so eine Schramme, da bleibt die Nadel manchmal hängen.
Bei dieser Feier, die Stadt Krossen ihrem verstorbenen Sohne weiß, habe ich als des Toten ältester Freund und märkischer Landsmann unter den Schriftstellern im Kollegium auch Ehre, eine Aufgabe und Ehre, einige Worte zu sprechen. Ich sehe hier versammelt in erster Linie die landschaftliche und genealogische Verwandtschaft des Verstorbenen, die Eltern, an denen er so dienst, die Gattin, die er so sehr liebte, die Stadt, die er erzählte, und wir wollen alles in uns aufnehmen und verehren, da es Labund Heimat war. Aber eine andere Verwandtschaft drängt herbei, eine andere Vater- und Bruderschaft macht ihr Recht geltend, heute hier zu sein. Eine große Gemeinschaft aus vielen Städten, aus Berlin, aus München und über Deutschlands Grenzen hinauf, aus vielen Zentren des abendländischen Lebens, bekundet ihr Verlangen in diese Stunde. Ich meine die Gemeinschaft derer, die der Menschheit zu dienen glauben, indem sie dem Worte dienen. Ich meine die Gemeinschaft der Künstler, Dichter, Schriftsteller und Literaten, die dem Herzen des Lebens nichts anderes entgegenzusetzen haben, als ihren Glauben, ihr Talent und ihr Leiden, und zu denen der Verstorbene sich bekannte in den Jahren der Bedürftigkeit wie in den Jahren des Ruhms.
Er redet wie ein Pfarrer.
Keine Ahnung, wie diese Aufnahme entstanden ist. Ist der dafür extra nochmal ein Studio
gemacht? Ja. Sie ist also nicht 1928 entstanden, sondern wohl ein Jahr später. Aber er hat den Text aufgeschrieben und dann hat er sich nochmal vorgetragen für die Schallplatte.
Ja, Gottfried Benn, der war auch schon Stammgast eben des Kaffeegrößenwahns, also das Kaffee des Westens gewesen. Hat mindestens 30 Jahre Kaffeehauserfahrung hinter sich, Kaffeehaus-Stammgasterfahrung, also in beiden war er sehr häufig, häufig Gast. Und diese wilde Zeit, das Kaffee des Westens mit den ungepflegten, wie es heißt, etwas aufrührerischen Geistern, das war sicherlich noch etwas anderes. Und da hat er eben tatsächlich auch ein Gedicht geschrieben. Und ich versuche das jetzt in dem gleichen Duktus, wie gerade die Aufnahme, vorzulesen. Es ist das Nachtcafé, wo er das Publikum eben eines Cafés abends beschreibt. Es wird irgendwie Musik gespielt. Und also mehrere Paare, die er beschreibt, klingt jetzt schon fast euphemistisch. Also er zerfetzt sie und ihre Physiognomie. Nachtcafé. Grüne Zähne, Pickel im Gesicht, winkt einer Lidrandentzündung, Fett im Haar, spricht zu offenem Mund mit Rachenmandel, Glaube, Liebe, Hoffnung um den Hals. Junger Kropf ist Sattelnase gut. Er bezahlt für sie 3 Biere. Bartflechte kauft Nelken, Doppelkinn zu erweichen. Die Tür fließt hin, ein Weib. Wüste ausgedörrt, kananitisch braun. Keusch, höhenreich, ein Duft kommt mit, kaum Duft. Es ist nur eine süße Vorwölbung der Luft gegen mein Gehirn. Eine Fettleibigkeit trippelt hinterher. Es ist schon erschütternd, die Symptome des Zerfalls, die er dort schildert. Ja, und Gottfried Benn war dann eben, ist dann auch mitgegangen mit dem Flashmob oder wie auch immer. Auf jeden Fall war er dann auch im romanischen Café, wo es tatsächlich, ihr könnt das gerne nochmal nachher, wenn ihr noch ein bisschen Lust habt, nachlesen, es ja verschiedene Stammtische gab. Dort hinten ist diese eine Wand zu den Stammtischen. Und natürlich hatten auch die Mediziner ihren Stammtisch. Und da saß dann eben Gottfried Benn oder eben Alfred Döblin. Aber jetzt weniger eigentlich als Mediziner, könnte man meinen, sondern als Lyriker, als Schriftsteller, Alfred Döblin, Berlin-Alexanderplatz, und haben sich darüber ausgetauscht. Dann haben sie aber ab und zu mal Besuch bekommen von jemandem ganz anderen, nämlich Bertolt Brecht. Bertolt Brecht hatte eigentlich seinen eigenen Stammtisch. Aber da war er nicht immer anzufinden. Und er wird gefragt von Jesa von Schifra, der dieses Buch Das romanische Café geschrieben hat, wird gefragt, warum sitzen Sie so selten an Ihrem Stammtisch? Brecht zuckte die Achseln. Was soll ich da? Die reden nur über mich. Und höchstens doch über Karl Marx. Immer wenn ich denen länger zuhöre, bilde ich mir ein, ich hätte Marx beeinflusst. Er kaute an seiner Zigarre und fügte hinzu, dann sitze ich schon lieber am Ärztestammtisch. Dort wird über Darmverschluss, eitrige Blinddarme und ähnlich appetitliche Dinge gesprochen. Ja, also so kommen die beiden zusammen am Nazi-Stammtisch.
Ja. Jetzt hast du das nächste Stichwort gegeben, Bertolt Brecht. Und da wieder ein Kreis, weil durch die Beziehung zu Klabund, Carola Näher, und das ist jetzt hier also die Seeräuber-Jenny von Bert Brecht aus der Drei-Groschen-Oper. Und tatsächlich die Aufnahme, die Carola Näher gemacht hat vor der Premiere. Ihr seht, es ist eine kleine Schallplatte. Normalerweise haben die Platten 25 cm, also dieses Format. Und das ist eine kleine Platte. Sie war besonders günstig. Und trotzdem war es eine Langspielplatte. Mit 20 cm Durchmesser, Inhalt einer 25 cm Qualitätsschallplatte. Also diese Orchestrola-Platten sind teilweise sehr spannend. Manchmal sind es Kopien von großen Platten. Gerade so bei Tanzmusik und Jazzmusik, dann hat man da drauf zu stehen, Vocalion Orchester, aber das gleiche Ding gibt es als Ultraphonplatte, dann als Theo Makeben oder Red Roberts Jazz Orchester. Das Vocalion Orchester hat 1 Mark gekostet, die Ultraphonplatte hat 2 Mark gekostet. Das war der Unterschied. Mhm. Also von daher hat es sich auch gelohnt, mal zu vergleichen und zu schauen.
Reichsmark.
Reichsmark, ja. Da ist hinzuzufügen, ein Monatslohn eines Arbeiters lag 1930 bei 120 Mark im Monat, 30 Mark die Woche. Plus die Miete für eine 1- bis 2-Zimmer-Wohnung waren auch nur 20 Mark, also es waren andere Größenverhältnisse. Plus dann in der Relation gesehen ist so eine Schallplatte unverschämt teuer. Hm. Deshalb gab es bei Woolworth-Platten Derby und Brillant und Vulco und so, die haben ja 50 Pfennig gekostet. Meistens auch kleine Formate. Ne? Und die waren dann besonders billig und hatten trotzdem die aktuellen Schlager von Werner Richard Heimann drauf. Oh, Carola Näher.
Die Ballade von der Seeräuberin. Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser aufwaschen. Ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir meinen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen, wie wir lustig und die lustige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Armer altes Arm mit ein Getön seiner Hafen und man fragt, was ist das für ein Getön? Und Sie werden mich lächeln sehen hinterm Fenster. Und man fragt, was lächelt Sie so böse? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt.
Ganz anders als das, was wir kennen von Lotte Lenia. Ne? Also schon sehr beeindruckend. Carola Näher war tatsächlich auch nach dem Tod ihres Mannes immer noch politisch auch sehr aktiv. Ist 1933 gleich emigriert in die Sowjetunion. Und hat dort sehr erfolgreich auch noch Theater gespielt. Sie galt damals als eine der schönsten Frauen der Welt. Sie taucht sehr wenig im Film auf leider, aber es gibt wirklich beeindruckende Fotografien von ihr. Dummerweise ist sie bei den deutschen Kommunisten auf der Abschussliste gewesen und auch bei Stalin, wurde denunziert, verhaftet, zu endlosen Jahren Zwangsarbeit in einem Lager verurteilt und ist 1942 in einem Gulag an Typhus verstorben. Das ist also die tragische Geschichte einer eigentlich überzeugten Kommunistin, die in das Land des Kommunismus emigriert und dort schlichtweg ermordet wird. Das weiß ich nicht, die Lotte Lenia habe ich auch dabei, aber die ist eigentlich bekannt und wir möchten etwas Zeit gewinnen. Von daher.
Ja, machen wir das nächste. Springen wir.
Weiter.
Ja, genau. Ja. So, Lotte Lenia, eine kleine Geschichte, die ich ganz lustig fand. Vielleicht kennen Sie am Bahnhof Zoo ein Lokal, was relativ neu ist, ein bisschen Bierlokal, eigentlich sehr schön gestaltet, das heißt Lotte am Zoo. Und ich habe mit dem Besitzer mal Kontakt aufgenommen und wollte ein bisschen wissen, Lotte, ich hatte als erstes eigentlich an Lotte gedacht aus Babylon Berlin, Charlotte Ritter, Lotte Ritter, und dass das so die Inspiration gewesen ist, also das Café ist jetzt, die Bar ist 3 Jahre alt, aber meint tatsächlich, nein, es wäre Lotte Lenia gewesen. Sie hatten sich überlegt, ob sie das Café nach jemandem anderen nennen, der gewissermaßen gegenüber dort auch gearbeitet hat, zu der kommen wir noch, Trude Hesterberg, die dort ihr Kabarett hatte, aber dann war ihnen der Titel oder der Name Trude am Zoo erschien ihnen nicht ganz so erfolgsversprechend und dann sind sie auf Lotte am Zoo umgestiegen, auch nicht schlecht.
Ja, vor allem so fürs Lotterleben ist natürlich Lotte am Zoo besser als für ein Trudelleben.
Ne? Absolut.
Ja, apropos Lotterleben, ich habe hier eine Platte eingesteckt, die zeigt so ein bisschen auch die Emanzipation und das Aufgehen von Skandalliteratur im Kabarett und im Chanson nach einer Melodie von Franz Lehár, wurde hier ein Stück geschrieben, das heißt La Garçonne. La Garçonne war tatsächlich von Magritte ein Skandalroman der 20er Jahre, der um freie Liebe, um Drogen, um Bohème geht, um die Emanzipation der Frau, die sich lossagt von den gesellschaftlichen Normen. La Garçonne hat in Deutschland einen Riesenerfolg gehabt, dieser Roman, und wurde adaptiert auch von der Frauen- und lesbischen Emanzipationsbewegung. Deshalb gab es eine lesbische Zeitung, die bis 1932 erscheinen konnte, Ende 32 wurde sie dann eingestellt, die hieß auch La Garçonne. Durch Zufall einmal auf dem Trödelmarkt und dann hatte das jemand in der Hand und ich dachte, nein, um Gottes Willen, der legte das wieder weg. Ich sage, wollen Sie die kaufen? Nein, nein. Dann kam ein Euro. Okay. Eine Originalausgabe von La Garçonne. Und es ist so schön, weil es wird also vorgestellt, ein Frauenball. Es sind Anzeigen, gleich um die Ecke in der Budapester Straße, Monocle, die Bar der Frau. Und ich so, toll. Also, und die Zeichnung zeigt dann also eine Dame in einem Anzug mit einem Monokel und eine Dame in einem langen, schönen Reformkleid mit einer Bubikopf-Frisur und beide tanzen. Also ist schön. Also es war sehr, sehr offensichtlich. Es gab andere, mehr verschlüsselte Anzeigen und es gibt Kleinanzeigen. Die sind also sehr interessant. Die sind sinngemäß in die Richtung junge Dame, 27, sucht Transvestit, aufgeschlossen und freigeistig lebend für gemeinschaftliche Wohnung in Berlin-Mitte. Oder so. Also völlig absurde Geschichten von der Wohngemeinschaft oder es werden Beziehungen oder Brieffreundschaften gesucht von einer, da steht da wirklich Herr, Transvestit, sucht gleichgesinnte Freundin in Berlin und dann kommt eine Adresse aus Oberschlesien. Und man denkt, mein Gott, da sitzt jemand in der Provinz, macht aber so ein Inserat, Chiffre-Anzeige und ja, es war also auch eine Kontaktbörse. Und das liest sich so, Anzeichen von 1932 lesen sich dann schon irgendwie auch mit einem gewissen Lächeln und einer Wehmut im Herzen. Aber jetzt hier La Garçonne, dieses wunderschöne Chanson, nach einer Melodie aus dem Graf von Luxemburg, wird vorgetragen von einer Dame. Und da landen wir wieder so bei den verschiedenen Generationen, Gisela Werbezirk. Gisela Werbezirk ist quasi vergessen. Gisela Werbezirk, wenn man diese Platte jetzt hört, denkt man so, ist keine große Sängerin. Liegt daran, dass die Dame zu dem Zeitpunkt schon Mitte 60 ist. Die Platte ist 1929 entstanden. Sie ist 1880 bei den Scharfrichtern in München dabei. Sie ist eine der ersten Kabarettistinnen Deutschlands überhaupt. Sie gilt tatsächlich bei Insidern so ein bisschen als das Vorbild für Rosa Faletti. Wer ist jetzt Rosa Faletti? Rosa Faletti ist die Großmutter des deutschen Kabaretts in Berlin. Die kam auch aus München und hat hier das Kabarett Größenwahn im Café des Westens gegründet. Ah, die Kreise schließen sich wieder. Deshalb jetzt hier Gisela Werbezirk zu Besuch in Berlin singt La Garçonne mit leicht bayerischem Anschlag. Und das Schöne ist, die hat La Garçonne gelesen.
Ich war nie eine Messerina, ich war nie eine Pompadour. Ich war die falsche Fentina und liebte meinen Gatten. Doch jetzt bin ich ein anderes Wesen, jetzt bin ich durch und durch mondän. Ich habe La Garçonne gelesen, mein Busen hat euch Platz für zehn. Junggesellin sein, das wäre so fein. Das hat was für mich, das ist was für mich. Einmal so die Männer en masse genießen, das wäre zu schief. Ich werde La Garçonne, aber meinem Mann sage nichts davon. Ja, ich will in freier Liebe leben, denn das ist mein neues Ideal. Ich will vom Mann zum Mann schweben, so alle 14 Tage mal. Und krieg ich einen Jüngling über, ist abgelaufen seine Zeit. Dann sag ich nur adieu, mein Lieber, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Junggesellin sein, das wäre so fein. Das hat was für sich, das ist was für mich. Einmal so die Männer am Mann genießen, das wäre zu schief.
Ich werde la garza, aber meine Mann sage nichts davon.
Herrlich. Also sie beschreibt da tatsächlich einen neuen Frauentyp, egal aus welcher Generation. Es konnte ein junges Mädchen sein, es konnte aber auch schon eine gesetzte Dame sein. Dieser Frauentyp hatte tatsächlich hier in Berlin auch einen Namen, der geprägt wurde, bereits vor dem Ersten Weltkrieg im Rahmen der Reformbewegung. Und hat auch wieder direkt mit dieser Gegend zu tun, weil es spielte sich quasi links um die Ecke ab. Dieser Begriff heißt Townscene Girl. Was ist das Townscene Girl? Das Townscene Girl schneidet sich bereits 1912 die Haare kurz, zieht ohne weiteres Männerkleidung an, trägt kein Korsett und geht neue Schiebe- und Wackeltänze tanzen. Später in den 20er Jahren hieß sowas Flapper Girl, aber der Berliner Ursprung war tatsächlich das Townscene Girl.
Aus den Erinnerungen eines Townscene Girls, ein fantastisches Buch. Das ist, glaube ich, 1912 erschienen oder 1913.
13
wunderbar.
Elsa Fuß,
Backfisch, ja. Das ist, ich habe es gestern mal in die Hand genommen.
Gibt es jetzt wieder als Reprint und ich habe gedacht, mein Gott, die spulen sich so oft. Hm. Das Buch steht zwar bei mir seit 20 Jahren im Regal als Original, hat einen viel schöneren Einband als dieses dumme Reprint, aber egal.
Ja. Aber Thema Frauen, da würde ich gerne noch mal ein bisschen bei bleiben und fragen, was war mit den Frauen im romanischen Café?
Ja.
Wer war da? Also neben den Berühmten. Es waren eben auch die, vielleicht die Flapper da, auf jeden Fall die, die Kontakt gesucht haben. Und es gibt dieses Buch, was ich schon vorgestellt habe, von Gesa von Schiffra. Da sagt er eben, es gab auch die Frauen, es gab auch weibliche Stammtische. Insofern sie sich nicht unter die Männer mischten. Auch sie hatten ihren Stammtisch, vor dem sich jedermann fürchtete. Aber es gab auch den sogenannten Kükentisch, zu dem sich jedermann hingezogen fühlte. Hier saßen lauter junge Mädchen, die Sascha, Mascha, Niki oder sogar Pippi hießen und mit den grimmigsten Gesichtern der Welt verkündeten, dass sie fest entschlossen wären, sich von keinem Mann verführen zu lassen. Kurz nach Mitternacht änderten sie fast immer ihre Meinung. Ich muss gestehen, bei ihm bin ich manchmal nicht so sicher, wie da die Fantasie und so weiter und so fort. Daher habe ich nochmal den Erich Kästner mir dazu geholt, dem ich alles glaube, fast. Aber mehr als Gesa von Schiffra. Und er schreibt auch über diese Stammtische im romanischen Café. Man wartet, inzwischen vertreibt man sich die Zeit. Hierzu benötigt man das weibliche Geschlecht. Es ist vorhanden, und zwar in staunenswert hübschen Exemplaren. Soweit die neue Sachlichkeit noch nicht restlos mit der Romantik im Mädchenbusen aufgeräumt hat, bekommt das Romanische sein Teil. Oh Gott, das jetzt zu lesen ist ein bisschen, aber ja. Gymnasiastinnen, Studentinnen, Kunstgewerblerinnen, Töchter aus guter Familie. Schöne Seelen und kleine Ausreißer trifft man in Menge. Sie sitzen neben dem Ideal und vergehen in Andacht. Außer ihnen gibt es auch jene Damen hier, die, wie man weiß, von der Liebe leben. Sie verbinden das Nützliche mit dem Schönen. Sie empfinden ihren Beruf wohl auch als eine Kunst, die nach Brot geht und halten die Beziehung zu Nichtkünstlern für absolut unfein. Ah, Erich Kästner, naja. Aber zumindest es wird darüber berichtet, über diese Begegnung im romanischen Café.
Es gibt übrigens einen sehr schönen Tango, den Friedrich Holländer komponiert hat, für die Revue bei uns um die Gedächtniskirche rum. Leider ist der zeitgenössisch nicht mit Gesang aufgenommen worden. Mhm. Es gibt nur in einem Potpourri den Refrain, der mal mitgesungen wird.
Ja.
Aber die ganzen Strophen fehlen. Weil es ist wohl orientiert an einer italienischen Edelprostituierten, die sich Lola Canetti nannte und im romanischen Café über viele Jahre verkehrte. Mhm. Und zuerst ist es der Aufstieg. Ne? Wir sitzen süß und doof bei einer Tasse Tee im romanischen Café. Mhm. Und dann kommt der Refrain, zwei dunkle Augen, zwei Eier im Glas. Ein Tröpfchen Herzblut mit rum, ein Tässchen Äther, ein Band von Verlaine. Lass uns literarisch dann mit den Dichtern gehen. Ist natürlich wunderschön.
Ja.
Es gibt tolle Instrumentalversionen davon, aber leider nicht mit Gesang. Aber wenn man die Strophen liest, dann hat man schon eine Vorstellung davon, wie sich so das Nachtleben hier abspielt.
Zu den zwei Eiern im Glas möchte ich kurz meine Geschichten erzählen. Nein, das ist ganz unverfänglich. Dort sehen Sie ja diese Visualisierung des romanischen Cafés, wie es unser wunderbarer Set-Designer gemacht hat. Und da gibt es dann noch ein Foto, das ist hier unten auch zu erkennen, wo eine Dame tatsächlich zwei Eier im Glas isst. Denn das Essen im romanischen Café war bekannt dafür, dass es so richtig schlecht war. Es war wohl richtig schlecht. Keiner wollte hier essen. Zwei Eier im Glas, das hat man gerade vielleicht noch irgendwie hinbekommen. Aber was anderes hätte ich den Gästen dort auch nicht empfohlen.
Ja, die zwei dunklen Augen waren wichtiger.
Die dunklen Augen waren wichtiger als die Eier im Glas.
Ja, genau.
So, spielte sich, ist das deine Überleitung, lieber Stefan?
Vielleicht. Also ja? Ich wollte nur sagen, so ähnliches spielte sich in der ganzen Gegend ja ab. Aber es gab hier um die Ecke ja noch das berühmte Eden Hotel.
Ja.
Mit Bars und Salon und Tanzpavillon und Dachgarten. Das schalte ich ein bisschen ab. Im Eden Hotel wurde der Dachgarten dann in den 20er Jahren ausgebaut. Der Dachstuhl also wirklich dann bebaut und ausgebaut. Und das war völlig genial, weil das war ein Riesengebäude, einen ganzen Block lang sozusagen. 450 Meter lang war dieser Dachgarten. Und hatte eine Hydraulik, dass man auffahren konnte und am Sternenhimmel tanzen. Aber das Genialste war, sie hatten einen Golfplatz da oben eingerichtet. Man konnte Minigolf spielen auf dem Dach des Eden-Hotels. Das war ein Schwachsinn. Toll! Ne? Ja. Erlebnisgastronomie vom Feinsten. Sollte man heute wieder machen. Es gibt ein romanisches Haus. Also wir sind hier ja eigentlich in so einem romanischen Viertel. Ne? Gedächtniskirche, ja. Romanisch. Das hier ist das erste romanische Haus.
Zweite.
Das zweite. Das erste romanische Haus war dann vis-à-vis auf der anderen Seite der Gedächtniskirche.
Gloria-Palast.
Café Trumpf und der Gloria-Palast drin. Hier war das zweite romanische Haus. Das dritte romanische Haus steht noch. Das ist das ehemalige Seidenhaus Michels, diese abgerundete Ecke mit dem, man darf nicht sagen, wie der Jeansfabrikant Levi's heißt, aber der ist da drin, der Flex.
Oder wie die Bank Commerz heißt oder was.
Auch sowas, ja. Also das ist tatsächlich in der ähnlichen Zeit angelegt, ja. Etwas später, aber diese abgerundete Ecke zur Rankestraße, auch ein romanisches Gebäude. Auf der anderen Seite, wo der Zugpalast steht, waren die Wilhelmshallen, die alten Ausstellungshallen, umgebaut mit der Frasquita-Bar und Veranstaltungssaal, auch romanisch. Mein Gott, dann kam das expressionistische Kapitol am Zoo, wie schön. Und dann kam das Café Berlin in einem Stahlskelettbau, endlich nichts Romanisches, weil man konnte es nicht mehr ertragen. Es war eine Scheußlichkeit der Zehen. Sagten mir Leute, die es damals gesehen haben, die gesagt haben, also schön wie auf den Fotos, dass das alles hell aussieht, das stimmt so nicht.
Ja.
Weil man stand zwischen schwarzen Presskohlen. Man war wirklich so erdrückt von der Dunkelheit dieser romanischen Gebäude, dass man sich freute über jede Neonreklame, die leuchtet.
Ich wäre trotzdem gern hier gewesen, aber es ist, mal zum ist angucken, okay, lieber Stefan. Zum
Ja, also damit habe ich jetzt was Städtisches erwähnt und wir landen jetzt in der kleinen Stadt. Das ist eine ganz komische Überleitung zu diesem Chanson.
Fand ich super. Aber, also kleine Stadt von Trude Hesterberg.
Trude Hesterberg trägt es vor, aber Walter Mehring hat den Text geschrieben und Werner Richard Heilmann hat es vertont. Trude Hesterberg war Eignerin eines Kabaretts im Keller des Theater des Westens. Es nannte sich Die Wilde Bühne. 1921 gegründet, hat sie was Grandioses erfunden, weil sie hat einfach jungen Leuten, Nachwuchsleuten ermöglicht, kommt zu mir, wenn ihr was könnt, zeigt es heute Abend. Ich kann euch zwar nicht bezahlen, aber wenn denn Gäste kommen, also dich kennt man noch nicht, aber Reihe 8, die beiden äußeren Sitze, wenn die verkauft werden, das Geld kriegst du. Hm. Tut mir leid, also die Blandine, die hat schon einen Namen, ne? Die kriegt die drei Sitze in der ersten Reihe. Also sie hat Sitze verkauft, um damit die Gagen zu garantieren. Wenn die Sitze besetzt waren, toll, dann wussten die Leute, ich krieg Geld, wenn sie nicht besetzt waren, Pech gehabt. Hm. Dann war immer das große Drama, sie hat also mittags angeboten, kommt vorbei, stellt euch vor, wir schauen, was wir heute Abend machen. Es gab also kein festes Programm und keine wirkliche Folge, sondern so einzelne Nummern gehabt. Deshalb hat sie auf dem Programmzettel immer die Nummern aufgeschrieben und dann wurden die Nummern angesagt. Also das Nummernkabarett wurde erfunden. Sie hat mittags Leuten ermöglicht, sich vorzustellen. Sie hat quasi ein Casting angeboten, eine Talentshow. Ein Deutschland sucht den Superkabarettisten. Und die sind abends aufgetreten. Es passierte, dass ein junger, hungernder Dichter aus Augsburg kam und sich vorstellte und sagte, er singt Lieder zur Laute. Und sie sagte, ja, meine Güte, mach mal. Und dann sagt sie, gut, okay, aber ich habe jetzt keine Plätze mehr frei. Sagte er, ja, für ein Mittagessen. Dann kriegt er ein Mittagessen. Am Abend ist er aufgetreten. Das war Bertolt Brecht. Mhm. Sonst hatte er die Zugfahrkarte nach Augsburg schon in der Tasche. Also Trude Hesterberg ist eine ganz wichtige Persönlichkeit. Dummerweise durch einen technischen Defekt kam es zum Kabelbrand im Kabarett. 1923 ist der Kabarett in einer Nacht komplett über einen Spielbrand vernichtet gewesen. Mhm. Und sie ist daran finanziell zugrunde.
Ja, war die Zeit der Hyperinflation, ja, da genau. Baut man dann nicht neu nochmal ein Kabarett auf. Ja.
Aber Friedrich Holländer hat es übernommen, diese Räume wieder saniert und aufgebaut und hat dort sein Kabarett Tingeltangel gegründet. Also von daher, der Raum blieb also immer weiter erhalten. Er wird heute auch noch benutzt, allerdings nur als Aufenthaltsraum für die Techniker des Theater des Westens.
Aber man kann genau sagen, wo, und dazu kommt ja gleich, eine berühmte Schauspielerin gesessen hat mit blonden Haaren.
Ja,
und,
da gibt es ein Foto. Ja. Und da, wo heute die Toiletten sind und Duschen, da war früher das Backstage und die Bühne.
und ein Hahn, zwei Ratten und fünf Mädchen, drum steht auf keinen Plan. Das Fensterin kein Plätzchen hat, der helle Mondenschein. So klein, so klein, so klein ist meine Stadt. So klein, so klein, so klein ist meine Stadt. Es fließt vom Tor ein Flüsschen, der Fluss steht vorbei. Und gibt man sich ein Küsschen, hört gleich die Polizei. Und wenn man einen Fehltritt tut, dann steht man gleich allein. So klein, so klein, so klein ist meine Stadt. So klein, so klein, so klein ist meine Stadt. In meinem Städtchen die Gäckchen so beengt, drum sind die Männer und Mädchen auch alle so beschränkt. Ich würd jetzt nicht ihr Herr vom Rat die einzige Jungfrau sein. So klein, so klein, so klein ist meine Stadt. So klein, so klein. So klein ist meine Stadt. Es lebt dort ein Apotheker, ein Bäcker und ein Schmied. Es lebt dort ein alter Quäker, der steht auf Tugendfried. Ich weiß nicht, wen zum Vater hat. Mein Herz ist Kinderlein. So klein, so klein, so klein ist meine Stadt. So klein, so klein, so klein ist meine Stadt. Ich schäme meines Kindes mit, weil ich kein Wiegen hab. Mein Stübchen ist so winzig als ein Grab. Ich halt ein Kissen im Verrat. In meinem Kopf frei, so klein, so klein, so klein ist meine Stadt. So klein, so klein, so klein ist meine Stadt.
Also Werner Richard Heimann hat nicht nur lustige Schlager geschrieben, sondern hat auch tatsächlich sehr ernsthaftes Kabarett und sehr politische Chansons vertont.
Unter anderem die Aufnahme,
von 1928. Es gibt auch wunderschöne Lieder von Tucholsky, die Trude Hesterberg gesungen hat und die für sie komponiert wurden und geschrieben wurden. Und Heimann war da immer ganz häufig beteiligt, war quasi eine Zeit lang der Leibkomponist für Trude Hesterberg in der Wilden Bühne. Das ist also sehr beeindruckend für ihn. Forschung zu betreiben und leider scheitert man daran, es gibt so wenig Tondokumente aus der Zeit. Es wurde viel zu wenig aufgenommen. Also heute mit Handy und YouTube-Channels und so, wir sind so überladen und überinformiert und das damals ist immer noch repräsentativ. Man kann es leider immer noch repräsentativ sehen. Und zum Glück gibt es dann eben die alten Printmedien, die alle noch nicht digitalisiert sind, woraus wir dann unsere Schlüsse ziehen können.
Fehlt noch eine, die wir gerade schon angesprochen haben.
Noch nicht genannt.
Und das ist wirklich ein Problem. Diese Frau. Marlene Dietrich. Das ist ein großes Problem für uns von dem romanischen Café, von der Ausstellung. Weil wir wissen nicht, ob sie jemals im romanischen Café gewesen ist. Es ist viel über sie erzählt, geschrieben worden. Aber wir haben nichts gefunden, was darauf hinweist, dass sie im romanischen Café war. Und das ist natürlich etwas, was uns sehr traurig macht. Aber ich habe jetzt vor kurzem einen Beweis gefunden, den ich kurz einmal auf einem ganz anderen musikalischen Gerät oder Abspielgerät präsentieren möchte. Es tut mir leid, Herr Wuter, also, das ist jetzt... war in einer kleinen Serie in Babylon, in dem ARD namens Babylon Berlin, gibt es eine Szene im romanischen Café, wo ein Journalist, ein Herr Kattelbach, mit dem Protagonisten, Hauptprotagonisten der Serie, Georg Rath, redet über die Gäste des romanischen Cafés Und gucken wir mal, ob da auch eine Marlene auftaucht.
Waren Sie schon mal hier?
Wie man hört, ein Treffpunkt Ihrer Freunde.
Ja.
Künstler, Journalisten.
Nur weil wir alle im gleichen Metier arbeiten, heißt das noch lange nicht, dass wir Freunde sind. Glauben Sie mir, hier gibt es auch den einen oder anderen falschen 50er. Besonders hier im vorderen Teil.
Im Nichtschwimmerbecken, ja?
Ah, ich sehe, Sie haben Ihren Baedeker brav studiert. Moderieren Sie sie nicht von der Stelle, bis ich es Ihnen sage. Verstanden?
Ja.
Am Tisch, hinter Ihnen, sitzt der Thomas Mann.
Was?
Nicht umdrehen. Nicht. Was macht er überhaupt da? Er gehört auch nach hinten ins Schwimmerbecken. Ach so, sein Bruder, der Heinrich, ist da und seine Frau, die Lindl, wer ist das? Okay, die Dietrich? Sieht nicht. Wer kommt da jetzt her? Der Einstein? Albert Einstein, oder? Okay, jetzt sind sie gerade bei der Tür rausgegangen. Haben sie es verpasst.
Sie schuft.
Ja. So geht's hier zu. Haie und Zierfische. Hier werden sie ausgespuckt, bevor sie überhaupt merken, dass sie geschluckt worden sind.
Ich glaube nicht, dass das als Beleg ausreicht, dass Marlene Dietrich im romantischen Café gewesen ist. Weil ist Babylon Berlin B, wird das Ganze ja nur als Spaß von diesen Journalisten ausgenutzt, um so ein bisschen, ich sag mal, die Klaviatur dieses Cafés zu spielen. Aber wir haben aus diesem Ausschnitt, also ich habe sehr viel gelernt damals über das romanische Café, Schwimmerbecken, nicht Schwimmerbecken, könnt ihr auch alles hier nachlesen. Und warum Thomas Mann und Heinrich Mann mit Nelly, ne? Das war jetzt nicht so gern gesehen. Also Marlene Dietrich, wir warten noch auf den Beleg, dass sie wirklich hier Gast gewesen ist. Aber
immerhin taucht Marlene Dietrich schon Anfang und Mitte der 20er Jahre in diversen Zeitungen auf. Und zwar wirklich für die damaligen Verhältnisse sehr obszön. Sie war damals, Jahrgang 1901, gerade mal 29 Jahre alt. Und dann im Uhu-Magazin oder im Scherl-Magazin steht sie in Strapsen in Unterwäsche, im farbig kolorierten Foto. Und drunter steht Marlene Dietrich, die schönsten Beine von Berlin. Jetzt muss ich dazu gestehen, als ich diese Zeitschrift bekam, ganz billig, auf dem Trödelmarkt, habe ich die natürlich erstmal gekauft, 20er Jahre, und wollte dann durchblättern und merkte, da klebten Seiten zusammen. Es waren die Seiten mit der Dietrich.
Ah.
Also wir sehen das Niveau, auf dem sich Marlene Dietrich anfangs tatsächlich auch ohne weiteres bewegte, weil dafür gab es ja Geld. Das ist für mich aber die Erklärung, weshalb sie so überzeugend für den Blauen Engel funktionierte. Weil als eine Lola für den Blauen Engel, sie war schon relativ alt. Sie war ja schon fast 30. Das ist für jemand, der ein Star werden will zu der Zeit, ziemlich alt. Andere waren mit Mitte 20 schon große Stars, wie Lillian Harvey und Lil Dagover. Die Dietrich war relativ spät dran. Sie war so, hatte so einen halbseidenen Ruf. Sie war sich eben nicht zu fein dazu, in Strapsen aufzutreten. Sie hat auf der Bühne gerne Schlampen oder sonst was für Lebedamen verkörpert und jetzt kommt die an und soll halt quasi eine Nutte auf der Bühne spielen. Weil Lola ist ja nichts anderes als, grob gesagt, eine singende
animierte
Schlampe. Ja. Man kann sie wirklich als Schlampe bezeichnen. Sie ist auch bösartig. In der Rolle ist sie bösartig. Jetzt kommt sie da an zu diesem Casting und sie selber berichtete ja auch, es hat sie überhaupt nicht interessiert. Sie ist ja davon ausgegangen, sie wird es ja eh nicht kriegen. Die Probeaufnahme zu dem Film ist aufgetaucht und die ist wirklich sehr erstaunlich. Es wird dummerweise wird Friedrich Holländer der Klavierpart zugeschrieben, das ist schlichtweg falsch. Man sieht die Wurstfinger und man sieht das dicke Ohr und den Hinterkopf. Es ist Peter Kreuder, der am Klavier sitzt. Eindeutig. Also mehrfach identifiziert, das hat die Stiftung Deutsche Kinematik bis heute nicht korrigiert. Das heißt, der Holländer am Klavier, das ist absoluter Quatsch. Peter Kreuder war damit beauftragt, die Holländer Komposition zu orchestrieren, weil Holländer konnte nicht orchestrieren. Peter Kreuder hat die Arrangements für die Waldraubsynkopetas geschrieben. Von daher ist das also naheliegend, das ist tatsächlich Kreuder. Und sie sitzt dann da, erstmal, wer wird denn weinen, wenn man auseinander... Nee, you're the cream of my coffee, ne? Und beschwert sich dann drüber, sie kann das nicht, sehr atonal, ist alles ganz grauenvoll.
Der kann nicht spielen, der kann das nicht.
Ja. Genau, er kann das nicht und sie klettert aufs Klavier, setzt sich hin und fängt dann an zu trillern, wer wird denn weinen, wenn man auseinander geht. Und ist so unbeteiligt dabei, dass es einfach genial ist. Das war so ein paradoxes Auftreten. Andere haben sich darum gerissen, die Rolle zu kriegen. Und ihr ging es am Ellbogen vorbei. Deshalb hat sie die Rolle gekriegt. Jetzt kommt hier ihre erste Schallplatte. Zu der Zeit, als sie quasi diesen halbseidenen Ruf bereits genoss. 1928 hat er im Theater am Nollendorfplatz Die Revue, es liegt in der Luft eine Sachlichkeit. Es liegt in der Luft eine Stachlichkeit. Von Mischa Spoljanski, Uraufführung, Premiere. Ihre dann sehr enge Freundin Margot Lyon spielte einen Part, mehrere Parts sogar, den Pudel hat sie gespielt und die Parfumverkäuferin. Aber es gibt dann eben auch die Szene, wo die beiden Freundinnen zusammen einkaufen gehen. Die Townsend runterlaufen. Wir haben da die Townsend Girls mit ihrer Lebensart. Jetzt kommt hier also 1928, wenn die beste Freundin mit der besten Freundin und ganz verwickelte Familienverhältnisse.
Wird schon viel geklutscht da. Also.
Ja, ja. Zu diesem Auftritt sei angemerkt, dass Margot Lyon und Marlene Dietrich einen kleinen Skandal auf der Bühne ausgelöst haben. Es war vom Kostüm nicht vorgesehen, dass sie das machen. Sie sollten beide das gleiche tragen, die gleichen Hüte, das gleiche Mantelkleid. Und sie haben sich ohne Genehmigung vom Regisseur und von den Autoren einen Veilchenstrauß ans Revier geheftet. Das Veilchen war damals, dieser Veilchenstrauß, ein verschlüsseltes, eindeutiges Symbol für lesbische Liebe. Deshalb, es passt so wahnsinnig gut in dieses Chanson rein. Und dann kommt eben der Ehegatte der einen Freundin dazu und sagt, was sind denn das für verwickelte Familienverhältnisse? Ja, wollen wir uns nicht lieber vertragen? Na, dann macht man es halt zu dritt, das geht ja auch. Also diese Freiheit, die da zur Geltung kommt, das ist so schön, das ist so das, wo ich mich in den 80er Jahren, also die Sturm- und Drangzeit war, auch mal nachsehen, gedacht habe, Mensch, die 20er Jahre waren so toll. Und dann lernte ich Leute aus den 20er Jahren kennen, nicht nur meine Großmutter, die hier Charleston getanzt hat auf dem Pudern.
Mit Josephine Baker.
Ne? Ja, 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 das ist aber eine andere Geschichte.
Eine andere Geschichte, aber ich liebe die.
Was ich ja davon Walter war, Stummfilmstar. Das war schon komisch. Also Tonfilmstars, von denen ich Platten hatte, kennenzulernen, war toll. Aber dann sitzt da eine Dame und spielte neben Greta Garbo in der Freudlosen Gasse. Und dann sagst du, darf ich mal anfassen, ist das echt? Weil, also Tonfilm kannte ich ja schon, das war ja schon obskur. Ich war 16 Jahre alt, lernte so Uferstars kennen und alte Musiker und das war schon immer sehr, sehr seltsam. Und dann ist da jemand nochmal 10 Jahre älter, das war dann wirklich sehr abstrakt. Und der Herr davon Walter ist mit mir durch so ein paar Kneipen hier in Berlin gezogen und sagte irgendwann so, ach, ach, das sieht ja alles ganz nett aus und die Leute sehen ja ganz nett aus, aber ihr seid so langweilig. Also wir hätten früher so eine Aktion gemacht. Irgendjemand hätte Farbe besorgt, dann ein paar Instrumente, dann hätten wir den Laden aufgemischt, eine tolle Party gehabt. Dann am nächsten Tag wäre halt zugewiesen, wir hätten renoviert, aber ist ja egal. Also die 20er Jahre müssen zu dieser Zeit teilweise absurd genial gewesen sein.
Hat jemand Farbe dabei? Oder?
Nochmal ausgenommen, die war
ja,
zu schwer.
Ja, gut. Aber
schade eigentlich.
Aber nicht hier, nicht, dass wir morgen schließen müssen. Ne? Schade. Ja, wir kommen zum Ende mit, wie ich finde, einem musikalischen Höhepunkt.
Ja,
es wird ein bisschen kulinarisch jetzt, könnte man sagen.
Naja, so. Gut, wenn ja. Du so willst, ja. Also wir bewegen uns jetzt tatsächlich hier um die Ecke in die Budapester Straße ins bereits erwähnte Eden Hotel. Das Eden Hotel, wie alle anderen Hotels, zeichnete sich dadurch aus, dass es dort über längere Zeit immer wieder fest engagierte Orchester gab. So war zum Beispiel der damals sehr berühmte Marek Weber lange Zeit im Adlon Hotel, wurde abgelöst von Barnabas von Gezi, bevor dieser dann ins Hotel Esplanade ging, dort von Eugen Wolf abgelöst wurde, der dann aber wieder ins Eden Hotel ging. Also alles sehr, sehr lustig und amüsant. Wir landen im Eden Hotel, nämlich bei der Kapelle Oskar Joost vom Eden Hotel Berlin. Aber aufgenommen ist das Ganze im Beethoven-Saal Berlin. Was ist der Beethoven-Saal? Der Beethoven-Saal war der kleine Kammermusiksaal der Alten Philharmonie in der Köthener Straße, Zugang von der Bernburger Straße. Dort steht heute gar nichts mehr, nur in der Bernburger Straße, an so einem Neubaukomplex aus den 70er Jahren, da steht so eine Betonwelle. Da war früher der Eingang zur Philharmonie. Das soll eine Reminiszenz daran sein, dass dort tatsächlich mal Hochkultur stattgefunden hat. Dort hat die Elektroda ihr Aufnahmestudio gehabt und richtig passend zu einem, jetzt könnten wir Konditoren gehen, Oskar Joost, Herr Ober, zwei Mocker. Ohrwurm, absoluter Ohrwurm. Also ich kriege das nicht raus. Ne? Also ich hoffe, dass einige von euch mit dem Lied dann Town ziehen und langlaufen, Ober zwei Mocker oder was auch immer. Ja. Und das ist ganz lustig, weil man hört so einen leichten Akzent beim Sänger. Es wird vermutet, Es könnte der holländische Trompeter Harry Poole sein, der zu dem Zeitpunkt im Orchester gespielt hat. Das Orchester, sämtliche Orchester, Bernard Etier, Oscar Joost, Egon Kaiser, alle waren international besetzt. Also die besten Jazzmusiker aus England, Frankreich, Holland, Schweden, Norwegen, Belgien, Italien, alle kamen nach Berlin, weil Berlin war einfach mit dem romanischen Café der Melting Pot in Europa. Das war einfach in den 20er Jahren so.
Ja.
Leider hat Berlin damals wie heute, war arm, aber sexy. Es gab hier nicht das große Geld. Also Josephine Baker wurde in Berlin zum Star, aber in Paris hat sie das Geld verdient. Also wir sind leider die großen, tollen Stars immer wieder auch losgeworden und haben sie weitergereicht. Aber das Sprungbrett war Berlin, weil wir Berliner waren so anspruchsvoll. Wenn man es in Berlin geschafft hat, kommt man es überall auf der Welt.
Jetzt folgten ein paar Fragen, die mein Aufnahmegerät allerdings nicht verstanden hat. Daher haben wir sie rausgeschnitten. Und am Ende der Wunsch, dieses Gespräch, diesen Abend doch der Nachwelt zu halten. Und das ist hiermit gelungen.
Ja, wenn die Aufnahme hier ist, die Technik ist ein bisschen, wir sind halt arme Schlucker und können uns keine teure, genau, das ist so ein bisschen, Entschuldigung, jetzt muss ich da vor lauter Rührung niesen, nein.
Dankeschön.
Danke. Armer Schlucker. Das ist das Stichwort. Danke. Armer Schlucker, es gab noch einen anderen armen Schlucker im romanischen Café. Den seht ihr dort auf dem wunderbaren Bild von, nein, du bist nicht, da hinten, aber direkt neben mir, dem grünen Gesicht. Das ist auf dem Bild von Ulrich Neuer, John Höxter, der wirklich hier von Tisch zu Tisch gewandelt ist als armer Schlucker. Und ich würde gerne die Zeilen von ihm, die in der Revue rund um die Gedächtniskirche herum gesungen wurden, leider eben nur der Text erhalten, so in der Form, nochmal vortragen, weil ich es so wunderschön finde. Also dieser John Höxter, der war Dadaist-Expressionist, aber vor allem Morphinist und baut halt Geld. Und da wird dann geschrieben und dann gesungen. Ich pende langsam zwischen allen Tischen, ab 20 Uhr beherrsche ich dieses Reich. Ich will mir einen edlen Gönner fischen, vor mir sind Rassen und Parteien gleich. Irrenärzte, Komödianten, junge Boxer, alte Tanten. Jeder kommt mal an die Reihe, jeder kriegt von mir die Weihe. Können Sie mir 50 Pfennige borgen, nur bis morgen? Ehrenwort. John Höxter, den wir hier draußen mit einem kleinen Stolperstein ehren auch, der Schnorrer vom Roman Café. Das ist auch so ein bisschen die elegante Überleitung. Wir haben ja Sie eingeladen hier zu der Veranstaltung. Aber da ist ein bisschen, für uns auch ein bisschen Aufwand war, freuen wir uns, wenn Sie eine freiwillige Spende hinterlassen. Sie sind dazu natürlich nicht gezwungen. Es können 50 Pfennige sein, wie für John Höxter. Aber wir sind, wir würden uns freuen, weil auch dieser ganze Laden hier funktioniert gerade im Grunde genommen jetzt, nachdem der Betrieb da ist, über Spenden. Ansonsten, es gibt noch Wein, es gibt noch Sekt, es gibt noch tolle Gesprächspartner. Elisabeth, du bist vielleicht auch noch ein bisschen hier. Und ansonsten, ich glaube, wir haben ein Publikum, wo jeder irgendwas weiß oder zu erzählen hat oder auch zu fragen hat. Also ich würde sagen, wir eröffnen das in eine lustige Fragerunde. Wir sind jetzt in einer Ausstellung, ich habe den Schlüssel. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Schlüssel habe. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt hier und können hier bleiben. Danke, Stefan, dass du diese Idee mitgetragen hast. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Freude bereitet.
Meine letzten Worte gingen im Begeisterungssturm unter. Wir hoffen, dass euch diese Folge musikalisch beschwingt hat und versprechen, dass wir beide, Else und ich, bald wieder gemeinsam zu hören sein werden. Bis dahin, alles Gute.
Das war Goldstaub, der 20er Jahre Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.